2025, 2026. Rückblick, Ausblick. Wie wurde gestorben? Ja, was war da nur der heiße Scheiß auf dem Sterbebett? Wir werden drüber reden, mit einem Rückblick machen und dann gucken, wie das nächste Jahr wird, was wir uns vorgenommen haben. Hey, Licht ins Dunkle. Bis gleich. Licht ins Dunkle. Herzlich willkommen 2026 zu unserem gemeinsamen Podcast. Als erstes möchte ich was ganz Tolles euch mitteilen. Und zwar werde ich einen zweiten Podcast machen. Warum mache ich das? Und zwar mache ich das, weil ich mich ja schon seit geraumer Zeit um die Ernährung von schlimm kranken Menschen kümmern. Und ich kümmere mich sehr gerne um meine eigene Ernährung. Also werde ich 2026 nicht so häufig, nicht jede Woche, alle zwei Wochen, einmal im Monat, wir werden sehen, einen Podcast machen über Ernährung. Und um was wird es da alles gehen? Also der Titel wird sein Küchen überleben. Und voll clever, wa? Und es geht um grundsätzliche Sachen, die man so nicht unbedingt in den Kochbüchern findet. Was zum Beispiel? Osmotischer Druck. Stofftransporte, also der Weg einer Tablette vom Darm ins Herz, ja, den gibt es ja auch beim Kochen. Wie macht ihr das, wenn ihr eine Brühe macht? Jeder weiß, alles, was man im Supermarkt kauft, ist nicht so gut, als wenn man es zu Hause macht. Und wenn man jetzt eine Brühe macht zum Beispiel, die Grundlage von allem ist, wenn ihr eine Suppe macht, ja, wenn ihr eine reduzierte Suppe macht, ja, also eine Brühe macht und egal, was ihr damit anstellen wollt, wenn ihr ein Risotto machen wollt, ja, also die Verarbeitung dieser Brühe ist die Grundlage von allem, finde ich, in der Küche und bei vielen Gerichten. Man muss also die Brühe gut herstellen können. So, die Brühe mache ich aus Restern oder klar, ich kaufe mir auch manchmal einen Suppenhuhn oder so, aber ansonsten kann ich zum Beispiel eine Gemüsebrühe machen aus allem Gemüse, was mir einfach vor die Füße fällt. Das wird aufgehoben, das kann man gerne in den Tiefkühlschrank machen, hat man so einen kleinen Pottich, macht mal alles rein, da man genug Gemüse zusammen hat, macht man eine Brühe draus. Jetzt ist die große Frage, beispielhaft, ich habe jetzt eine Vorlage. Also entweder habe ich einen Suppenhuhn oder ich habe Knochen oder ich habe Fisch oder ich habe Gemüse. So. Jetzt gibt es ja Suppe. Das heißt, meine Zutaten sind in einer Brühe und ich will die Zutaten essen. Also sollten doch die Zutaten schmecken. Wenn ich jetzt aber eine Brühe mache, dann schmeiße ich ja die Zutaten dann am Ende weg, weil ich nur die Brühe will. Also entweder habe ich den Geschmack komplett in der Brühe, möglichst viel, oder ich habe den Geschmack im Fleisch, im Fisch, im Gemüse, wenn ich das dann essen will. Wie mache ich denn das? Stofftransporte, osmotischer Druck. Das heißt, ich muss genau wissen, mache ich Salz rein in die Brühe oder mache ich kein Salz rein in die Brühe, weil das den osmotischen Druck bestimmt und damit auch die Qualität der Brühe oder die Qualität des Fleisches. Beides ist möglich. Ich muss auch vorher wissen, was ich will. Das ist also eine Sache, die unbedingt geklärt werden muss, Stofftransporte beim Kochen. Und dann ist es zum Beispiel auch so, dass wenn ich fermentiere, ihr wisst, ich fermentiere sehr gerne, ich bin jetzt gerade dabei, eine asiatische Bratwurst zu entwickeln, die wird dann fermentiert. So, das heißt, Mikroorganismen beginnen das Zeug schon mal zu verdauen, was ich dann später essen will. Ja? Und das kann man machen mit Sauerkraut, das machen wir ja seit Tausenden von Jahren oder seit Hunderten von Jahren, ich weiß gar nicht, wann Sauerkraut erfunden wurde, jedenfalls ziemlich lang. Und das ist immer gut. Ist es immer gut? Nein. Weil die Bakterien, wenn ich nicht aufpasse, natürlich Giftstoffe produzieren können. War jetzt auch in letzter Zeit immer mal in Medien, wo, ich glaube in Italien war das diesmal zweimal um die Weihnachtszeit, war eine Vergiftung mit Fisch, also wo Toxine, Gifte entstanden sind im Fisch. Und da ist auch eine Familie gestorben. Es war ganz tragisch weggeschickt worden, weil so nur Durchfall, geh mal nach Hause, hab dich nicht so. Dann war im Sommer, glaube ich, hat man in Konserven, ist das entstanden, ein Gift, Botox zum Beispiel, ne? Botulinum, wo man, glaube ich, auf der ganzen Welt, um alle Arschkrampen glatt zu spritzen, nur einen Gramm braucht, weil das so giftig ist. Das kann ich mit falscher Lagerung und falscher Verarbeitung von Lebensmitteln, kann ich das so herstellen, dass ich so glatt sterbe, dass es für alle ein Genuss ist bei der Beerdigung. Okay, also um sowas werden wir uns kümmern, dass man also, wenn man schon fermentieren will, wenn man vernünftig die Sachen sich selber zubereiten will, dass man dabei möglichst nicht hops geht, das ist eine gute Sache. Ganz einfache Sachen, zum Beispiel Pizza. Pizza wurde schon Ewigkeiten gemacht, immer mit Hefe, ist dann aber ein bisschen schlechter verträglich, weil ich nämlich ganz, ganz viel Teig bei einer Pizza habe. Und wenn ich ganz viel Teig verarbeiten muss in meinem Körper, dann ist es bei mir so, dass es mir dann eine Stunde später nicht so besonders gut geht. So. Ich kann aber den Teig auch vorher schon ein bisschen verarbeiten lassen, dass er ein bisschen vorverdaut ist. Ist das eklig, oder? Nee, ich nehme einfach Sauerteig. So, genau wie ich mein Brot mache, nehme ich Sauerteig und mache meinen Pizzateig. Dann kann ich noch einen Hauch Hefe dran machen, irgendwie, weiß ich nicht, auf eine Familienpizza, wenn so 5, 8 Pizzen gemacht werden, vielleicht 1 Gramm oder 3 Gramm Hefe, also anstatt von einem Würfel Hefe, was man sonst häufig nimmt, bei einer Pizza, mache ich das mit Sauerteig, bereite ich vorher vor. Der Teig ist durch die Bakterien vorverdaut. Er ist aufgespalten schon ein bisschen. Es ist halt ein Sauerteig. Wunderbare Sache. Besser verträglich. Und das werden wir alles besprechen. Dann Fischsoße, Sojasoße, Garum. Entstanden, ich glaube, wer war es? In Karthago, Griechenland. Man streitet sich noch ein bisschen. Also ewig her. Was hat man gemacht? Man hat gemerkt, man hat Fisch übrig. Da hat man den bei 40 Grad. Das ging damals. Anders ging es nicht. Hat man dann angefangen und hat Fischsoße hergestellt. Also es war plötzlich eine Soße da, die gewürzt hat, die nicht gekühlt werden musste, weil es gab noch keine Kühlschränke und man ist nicht daran gestorben. Das ist eine total gute Sache. Wir werden mal erklären, was Umami ist, Glutaminsäure, ganz einfach, warum das dann manchmal, wenn es künstlich hergestellt wird, nicht so toll ist und. Ja, also, Küchenüberleben entsteht 2026, die Geheimnisse des Küchens auf medizinischer Basis, das heißt Stofftransporter, wie kriege ich den Geschmack rein, wie kriege ich den Geschmack raus, wie schaffe ich es, Sachen selber zu machen, ohne dabei hops zu gehen und es geht bald los. Ich halte dich auf dem Laufenden. Was machen wir denn mit der Medizin? Ist ja auch nicht so unwichtig. Es gibt Neuigkeiten. Gestern oder vorgestern habe ich gelesen, neuer wissenschaftlicher Artikel, es gibt jetzt das Mikrobiom, also wir sprechen ja ständig vom Mikrobiom. Und also die Anwesenheit von Mikroorganismen im Magen-Darm-Trakt kann gut, kann schlecht sein. Wo findet man das Mikrofon überall, Mikrobiom? Wo findet man das Mikrobiom überall im Körper? Man findet es in Krebszellen, man findet das im Inneren vom Herzinfarkt, ja. Man findet, es gibt eine eigene Achse vom Darm ins Gehirn. Haben wir besprochen, die Mikrobiom-Tage, also die wissenschaftliche Zusammenkunft von den europäischen Spezialisten ist im März, werde ich wieder dabei sein, werde euch berichten. Jetzt hat man rausgefunden, dass der Urin nicht steril ist.
Nein.
Ja, es gibt also auch im Urin ein Mikrobiom. Jahrzehntelang war die Rede davon, dass der Urin steril ist und dass man dann nur Elektrolyte und Hormone verliert. Deshalb bringt den dann manche früh. Sollen sie machen, egal. Auf jeden Fall ist er nicht steril. Und wenn er nicht steril ist, dann ist da ein Mikrobiom drin. Wenn da ein Mikrobiom drin ist, dann kann ich das beeinflussen. Also der Verdacht liegt natürlich auch hier nahe, dass Blasenkrebserkrankungen aufgrund von einem pathologisch veränderten Mikrobiom in der Blase entsteht. Wie kann ich das pathologisch verändern? Ich kann ja jetzt in meiner Blase tatsächlich, muss man ehrlich sein, mit Essen und Trinken nicht so viel verändern. Den pH-Wert, okay. Dafür haben wir eigentlich das Puffersystem. Die einen sagen, ich kann mich basisch ernähren. Die anderen sagen, CO2 kann ich abatmen. Ja, H2 plus HCO3 minus. Da gibt es H2O plus CO2, also Wasser plus Kohlendioxid. Andersrum funktioniert es auch. Mein pH-Wert ist stabil. Andere sagen, nee. Das funktioniert nur in bestimmten Kompartimenten. Und insgesamt kann ich mich sehr wohl basisch und sauer ernähren. Ich sage, mit der Ernährung kann man viel beeinflussen. Ich glaube daran. Und wie komme ich jetzt da drauf? Ach so, 2026. Und zwar geht es bei dem osmotischen Druck und dem Mikrobiom darum, dass es in der Niere natürlich dazu kommt, dass Urin abgepresst wird. Klar, das ist der Primärhahn. Da wird dann in der Henle-Schleife, deshalb gibt es ja auch die Schleifendiuretika, Furosemid oder so weiter, daran gehindert, dass er wieder zurück resorbiert wird. Und da sollte es eigentlich schon relativ steril sein, genauso steril wie das Blut halt ist, ne? Weil das Blut presst den Urin im Glomerulum ab. So. Also kann ich nur sehr indirekt beeinflussen, aber was natürlich ein großer Einflussfaktor ist, sind Antibiotika. So, ne? Also wenn ich auch da wieder mich schlecht ernähre, das heißt Antibiotika an Sachen, die ich esse, ne? Wie überlebt denn der Lachs, wenn 500.000 Lachse in einer Einzimmerwohnung leben, indem sie Antibiotika bekommen? Und das kann ich nicht abbauen, so richtig. Also, wenn ich Tiere esse, die schlecht gehalten werden, esse ich schlecht. So. Und diese Antibiotikas verteilen sich natürlich im gesamten Körper. Das ist ja. Und das machen sie dann auch. Insofern kann ich das Blasenmikrobiom sehr wohl durch Ernährung indirekt beeinflussen. Und ob ich dran glaube oder nicht, ist dem Mikrobiom auch an der Stelle scheißegal. Wenn es Krebs auslöst, löst Krebs aus. Eine häufige Frage, die ich hatte von Patienten, also wenn man da hinkommt, dann bespricht man auch die gesamte Medikation und was sie so nehmen. Und die meisten nehmen Blutdruck oder viele, vor allem ältere Patienten nehmen Blutdruck-Tabletten, um den Blutdruck halt stabil zu halten. Auch da streiten sich die Geister. Ich persönlich bin kein großer Fan von diesen, also wenn der Blutdruck moderat ist, ja. So, wenn man natürlich einen sehr hohen Blutdruck hat, muss man natürlich was dagegen machen. Aber die Frage, die man sich immer stellen muss, ist, wo geht denn das Blut dann hin? Also wie macht denn das die Tablette eigentlich? Ich nehme jetzt so eine Blutdrucktablette und habe jetzt so ein Stück Schlauch, ja, meine Vene oder meine Arterie, Frage an euch, wo messe ich denn den Blutdruck? Kann das jemand sagen? Hm? In der Vene oder in der Arterie? So, in der Arterie. So. Und in der Vene? Weiß ich nicht. Zentralvenösen Druck kann ich messen, also den venösen Druck kann ich messen auf Intensivstationen. Brauche ich einen Schlauch drin? Ansonsten ist das ein bisschen schwierig. Ja? Die zwei Werte, die ich beim Blutdruck messe, sind die arteriellen Werte. Der hohe Wert, das Herz schmeißt es raus, irgendwo bist du hier, ne? Ejektionsfraktion geht rein, ist der hohe Wert, dann stabilisiert sich, Herzklappen schließen sich, wenn der Druck sich wieder ausgleicht, dann geht die Klappe passiv nach unten, Windkesselfunktion, solange die Aorta noch ein bisschen geschmeidig ist, ja, dann habe ich dann den zweiten Wert, beides in der Arterie. Vene? Weiß ich nicht. So, ist es unwichtig? Nein, es ist überhaupt nicht unwichtig. Ich weiß es nur einfach nicht. So. Und wenn ich jetzt einen Schlauch habe, wo zu viel Druck drin ist, egal welchen Schlauch dann ist, dann liegt das dran, wie viel Flüssigkeit ist in dem Schlauch, ja? Und wie klein oder wie dick ist der Schlauch? Logisch. So, die Länge könnte ich jetzt auch noch, beim Grabenschlauch kann ich die Länge beeinflussen, dann verändere ich noch bei meinen Venen und meinen Arterien nicht. So, es sei denn, ich wachse oder so. Mache ich aber nicht, wenn ich ja ausgewachsen bin. Bleibe ich so. Das heißt, die Länge bleibt schon mal. Was kann ich beeinflussen? Den Inhalt und die Stärke, ne? Also sind die Venen groß? Sind die Arterien groß? Sind die Arterien klein? Und dann beeinflusse ich den Druck. Oder ich nehme einfach Flüssigkeit raus und tue die woanders hin. Und das sind die Möglichkeiten, die ich habe mit der Blutdruckregulation. Ja, das funktioniert auf vielfältigste Weise. Das ist auch ziemlich clever und das ist auch alles gut gemeint. Aber mein Körper ist ja eigentlich dafür da, selber dafür zu sorgen, ob meine Arterien und Venen groß sind oder klein sind. Weil, wenn ich aufstehe, müssen sich ja meine Gefäße verändern, damit mein Blut nicht in die Füße rutscht, sondern in die Platte geht. So, wenn es dann nicht in die Platte geht, dann gibt es sogenannte Zykopen zum Beispiel. Das sind die Ohnmachtsanfälle, wenn ich zu wenig trinke oder wenn andere Sachen passieren im Körper, falsche Medikation. Und wenn ich dann oben zu wenig Blutdruck habe, dann geht es sehr, sehr schnell. Wir hatten schon mal drüber gesprochen, dass das Gehirn enorm viel Energie braucht und Blutvolumen und Sauerstoff braucht. Und wenn da sehr wenig passiert, hat das sehr große Auswirkungen. Zehnfacher Sauerstoffverbrauch, das heißt ganz kurz Zero in der Birne, weil ich aufstehe, meine Gefäße nicht das machen können, wofür sie eigentlich da sind, weil sie durch Tabletten daran gehindert werden, weil nämlich die Tablette entscheidet, wo das Blut ist. Dann wird es dunkel in der Birne, ich falle hin, Oberschenkelhalsfraktur, ja, oder Beckenfraktur, Oberarmfraktur. Das sind diese ungeschützten Stürze, die es häufig gibt bei älteren Menschen oder auch bei jüngeren Menschen, die da Probleme haben. Da kann das schon eine Ursache sein. Ne? Also Blutdruck in den Griff zu bekommen, ist eine ganz wichtige Sache, aber es gibt nichts, ja, ohne Bezahlung. Und die Bezahlung ist halt, dass ein Stück abgenommen wird. Das heißt, es gibt ein venöses Pooling, wenn ich zum Beispiel dieses Spray nehme, ja, wenn ich eine hypertensive Krise habe, also ganz schnell, ganz hohen Blutdruck, ganz gefährlich, dann sprühe ich mich auf die Zunge, die Venen werden größer, das Blut geht aus der Arterie in die Venen, es gibt ein venöses Pooling, liegt da aber eben rum. Erstmal, ne? Ist also keine Sache, die ich mein Leben lang machen kann. Für akut kann ich das gerne machen. Ansonsten muss ich mir andere Sachen einfallen lassen. Aber es ist insgesamt, beeinflusst es den ganzen Körper, kann es nicht verändern. So, dann ist der Blutdruck gut, aber wo, an welcher Stelle sich das Blut und damit auch alle Informationen, die das Blut transportiert, ne? Hormone oder so weiter, sind dann auch nicht mehr komplett in eurer Lage. Nierendurchblutung übrigens dann auch nicht mehr, ne? Genau, so, also, wo ist das Blut? Da haben wir schon mal angeschnitten, werden wir dann irgendwann nochmal genauer machen, den Blutkreislauf, dann werde ich vielleicht mal Bilder einblenden, die ich dann natürlich auch für die anderen, die uns nur hören, ganz genau erkläre. Aktuelles Thema heute, es ist schweinekalt. Habt ihr es gemerkt? Es ist schweinekalt. Und jetzt kenne ich das noch von meiner Mama früher. Da hieß es nämlich, Junge, bei offenem Fenster schlafen, bei kalter Luft, das ist gesund.
Mhm.
Von meinem ex-besten Kumpel, die Frau ist Apothekerin. Da läuft gerne, ich schlafe ja auch gerne, kann ja nichts anderes als renne ich halt. Und da hat die gesagt, ja, also zu ihm, nicht zu mir. Das ist gar nicht so schlecht, wenn man mal richtig kalte Luft einatmet, weil dann wird die Lunge ausgespült, ja, also man spült das richtig in den Alveolen, es brennt so ein bisschen und insofern ist das gar nicht so schlimm. Ja, raus, bewegt euch an der frischen Luft und wenn das kalt ist, das kann euer Körper ab und ihr spürt praktisch so richtig die Atmung, das bringt euch zu euch, das ist eine gute Sache, ist das richtig? Nein, das ist totale Dreckenscheiße. Was soll der Scheiß? So, ne? Kalte Luft in der Alveole ist nicht gut. Man wird krank durch kalte Luft. Herrschaftszeiten. Wenn ihr rausgeht und es ist schlechtes Wetter, kriegt ihr Schnupfen, weil die regionale Durchblutung sich sofort verändert. Die Viren sagen, ey, Alter, ist ja voll geil. Ist kein Blut da? Ist kein Abwehrstoff da? Mach ich dich platt. So. Und so ist das überall im Körper. Was glaubt ihr denn? Das heißt, wenn es draußen wirklich sehr, sehr kalt ist, dann denkt daran, dass ihr eure Zeiten bei, weiß ich nicht, jetzt sind es ja minus 10 Grad oder so, gut koordiniert, die ihr draußen seid. Es ist nichts gegen Bewegung zu sagen. Es ist nie was gegen Bewegung zu sagen. Zum Totschlagargument kann ich immer sagen, ich will mich ja bewegen oder so. Man kann sehr gut mit seinem eigenen Körper arbeiten. Man kann Liegestütze machen, man kann Stretching machen. Kann ich nicht so groß Stretching. Liegestütze kann ich einigermaßen. Aber es gibt wunderbare Ideen im Netz oder mit Heimtrainern, wo man sehr wohl sich drin bewegen kann, in einigermaßen, ob die Luft jetzt gesund ist, müsst ihr selber entscheiden, je nachdem, wie ihr Feuer macht oder so. Aber zumindest ist es nicht so kalt, keine 10 Grad oder sonst irgendwas. Also denkt dran, draußen irgendwie zu trainieren, wenn es wirklich sehr, sehr kalt ist, ist keine gute Idee. Und man kann tatsächlich, wenn man nicht raucht und ständig im Kalten ist, wenn man halt wohnt, wo ständig kalt ist, sich nicht schützt, kann man einfach Lungenerkrankungen bekommen durch ständig ausgesetzt sein in sehr, sehr kalter Luft. Ist also keine gute Idee. So, was wollten wir heute eigentlich machen? Wir wollten ja heute eigentlich über Krebs reden und über amyotrophe Lateralsklerose. So, da müssen wir erstmal, wer sagt dem Körper überhaupt Bescheid? Also, ich sehe irgendwas, meine Muskeln sollen reagieren, ich will weglaufen, weil Nachbar Flumbi um die Ecke kommt und mich beißen will oder so. Wer sagt mir denn da Bescheid? Sind das meine Nerven oder sind es Hormone? Ist wie mit Arterie oder Vene, ne? So ein bisschen was, also die Nerven sind sozusagen die Autobahn, ja, wo die Information lang geht, aber Bescheid sagen tun Hormone. Ne? Also Adrenalin, Noradrenalin, Acetylcholin, das sind die Sachen, die tatsächlich vom Nerv durch den synaptischen Spalt beispielsweise, ja, in euer Muskel Bescheid sagen, dass die Muskeln was machen. Deshalb kann ich das nämlich auch blocken und dann kann ich nämlich gelähmt sein und man kann operiert werden. Ansonsten werden ja ständig meine Muskeln zucken beim Operieren. So, das heißt, der Nerv sagt sehr wohl Bescheid, aber nicht die Muskel direkt. Sagt der Nerv auch mal direkt Bescheid. Unter Umständen könnte man es am Herz so sagen, am Sinusknoten, aber auch da kann man ja mit Atropin ein bisschen was machen. Kennt man Tollkirsche, nicht gut fürs Herz. Aber gibt es auch Atropin als Medikament, weil ich damit Acetylcholin oder Adrenalin, das heißt, blocken kann, stimulieren kann. Das heißt, ich kann mit Hormonen, die Bescheid sagen, auch meinem Herz sehr wohl Bescheid sagen. Die Nerven enden immer vorher. Sind die Nerven vorher kaputt, jetzt kommen wir wieder auf ALS, ja, oder gehen kaputt, dann habe ich leider die Chance nicht. Das heißt, wenn die Autobahn kaputt ist, kriege ich meine Informationen auch nicht dahin geliefert, wo sie hingeliefert werden sollen. Oder ich kriege sie nicht schnell genug dahin geliefert, wo sie hingeliefert werden sollen. Weil wenn ich nämlich die Landstraße langfahren muss, also die langsamen Nervenfasern, die gibt es ja auch. Das heißt, wenn ihr irgendwann eine Lokalanästhesie bekommt oder ein OP, dann macht ihr immer so Tests, ne? Und gucken immer, ob es noch warm ist. Und dann kriegen viele immer Panik, weil dann die Schwester sagt, oh, geht, kannst du operieren. Und man merkt aber noch, ob die Hand so liegt oder so liegt. Das ist kein Problem. Das heißt, das Empfinden, ob die Hand, in welche Richtung die Hand sozusagen liegt, das geht viel später erst weg in der Narkose, in der Lokalanästhesie. Das ist auch ne, eine Schmerzbefreiung, damit ich operieren kann. Narkose wird im OP gemacht. Und dann die gute Schwester sagt dann, sie brauchen keine Angst zu haben. Sie wissen zwar noch, ob ihre Hand auf dem Rücken liegt oder auf dem Bauch, aber sie werden trotzdem keinen Schmerz spüren. Wenn der Zahnarzt euren Zahn zieht, dann habt ihr ja im günstigsten Fall bei einem guten Zahnarzt auch wenig bis gar keine Schmerzen, bis dort trotzdem noch das an eurer Fresse ist, gell? So einfach ist das. Und beim Nerv ist es eben auch so, dass zwar die Hormone am Ende irgendwie Bescheid sagen im ganzen Körper, hier, mach mal das, mach mal das, mach mal das, aber halt die Stimulation über die Autobahn kommt. Und wenn das nicht schnell genug geht, dann nützt uns das nicht. Also ich kann jetzt nicht über diese Lageempfindungsnerven meiner Lunge ständig sagen, komm, einatmen, ey, komm, ausatmen, ey, komm, einatmen. Funktioniert leider nicht. Das heißt, es gibt also durch Unfälle, wenn die Autobahn durchschnitten ist, also na, so ein Neuron hat da so mehrere Anschlussstellen, wo sie Informationen erhalten kann. Na, da kann also jeder sagen, ey, pass mal auf. Ja, ich habe Nierenstein, das tut jetzt voll scheiße weh. Und dann kommt der Urologe, quattelt euch, sagt also dem Neuron Bescheid, ey, komm, guck mal hier auf der anderen Seite, da tut das nicht mehr so weh, ich lenke das so ein bisschen ab, das funktioniert auf einen Teil, aber Bescheid sagen, das Axon, deshalb heißt das auch so, der Neurit, ja, der zum Neuron gehört, also der irgendwann das Bescheid sagen kann, gibt's nur einen, ganz gemein, ist er kaputt, ist er am Arsch, funktioniert er nicht mehr. Und bei ALS ist es natürlich total fies, es gibt übrigens sogar Formen von ALS, die funktionieren nicht so, dass man zuerst nicht mehr laufen kann, sondern es gibt auch Formen, ich habe da wirklich Patienten gehabt schon, das ist total fies, dann kann man als erstes nicht mehr sprechen, essen und atmen. Oder zumindest ziemlich zeitgleich, also dann hat man nicht mal irgendeine Karenzzeit. Und dieses ALS ist für mich eine der fiesesten Wichs-Mist-Arschloch-Krankheiten, die es gibt. Ja? Schlimmer als Krebs, schwerer zu behandeln als Krebs, weil gar nicht. Und selbst da gibt's nun Ideen, das sogenannte Protozoon, das heißt kleine Parasiten, dieses auslösen oder eine Minderdurchblutung. Also irgendjemand muss ja dem Nerv Bescheid sagen, das jetzt weiß man sich ganz genau, dass er nicht mehr funktioniert, er muss ihn weniger ernähren, er muss ihm weniger Sauerstoff geben, er muss ihm das Gewebe zerstören, irgendwas muss passieren. Der Verdacht ist eventuell, dass es Parasiten sind. Das heißt, man kann also ein Stück Blut nehmen, kann am Wunsenbrenner das Blut schön wegbrennen und angeblich, wenn man ein gutes Mikroskop hat, bewegt sich dahinterher noch was, nämlich die Protozoon. Na, das ist der Ausblick, der im nächsten Interview kommen wird. Aber ich finde das sehr interessant, dass es eventuell doch Möglichkeiten gibt, die Ursache von diesen ganzen Erkrankungen zu bekämpfen. Und nicht nur den Krebs, wenn er schon da ist, oder ALS hinauszuzögern, da hege ich große Erwartungen. So, was werden wir noch machen dieses Jahr? Wir werden uns sehr viel mit Komplementärmedizin beschäftigen, die zu Unrecht so heißt, weil sie ein ganz wichtiger Arm der Medizin ist und überhaupt nicht anders benannt werden muss. Das ist für mich eine ganz normale Medizin, wie die andere Medizin auch. Ja, also ich halte nichts von dieser Trennung. Es gibt sicherlich Charlatanerie, hat nicht irgendwie Böhmermann da irgendwie mit Heilpraktiker, warum es noch Heilpraktiker gibt, irgendwie eine Sendung gemacht. Ja, natürlich ist das wichtig. Klar, wenn du 2, 3 Deppen raussuchst, die irgendwelchen Quatsch reden oder so, dann kannst du daran aber kein generelles Fazit ziehen. Wir hatten mal einen Chirurgen, da war die Wundheilung schneller als das OP-Ende, weil das so langsam war. Da kam auch keiner auf die Idee zu fragen, ob wir noch Chirurgen brauchen. Also Komplementärmedizin wird ein großer Teil sein. Dann war, Mensch, ganz wichtig, Dry January, der trockene Januar. Wir saufen alle nicht im Januar. Ich habe schon gelesen, dass man da innerhalb von Sekunden, ja, kann man ablesen, wie sich der ganze Körper positiv entwickelt, weil das so schnell geht, die positiven Sachen. Glaube ich daran? Nein? Natürlich nicht. Es gibt ein wunderbares Buch, Das Schweigen der Leber, auf meinem Lieblingsradiosender Radio 1 vorgestellt. In dem Interview von dem Internisten, von diesem Spezialisten, der das Buch auch geschrieben hat, und hat danach gefragt mit Alkohol, wie das so ist. Das Problem ist, eure Leber kennt ja Alkohol nicht als irgendwie dieses stilistische Ding, über was wir da reden, ob man es jetzt braucht oder so. Für das ist ein Medikament. Ja, so. Und ein Stück Brot ist auch ein Medikament. Es geht ja durch die Leber durch. Die Leber entscheidet, was damit zu machen ist und ob es abgebaut werden muss. So. Und wenn genug, das kennt man ja, habe ich schon mal gesagt, gab mal so eine Phase, wo sich viele mit Paracetamol versucht haben umzubringen. Hat doch super geklappt, weil wenn man ganz viel Paracetamol isst, dann braucht die Leber bestimmte Sachen, um dieses Paracetamol abzubauen. Und wenn es das nicht genügend hat, stirbt man am Leberversagen. Was für ein Scheiß, am Leberversagen sterben ist echt keine gute Sache, ich schwöre. Und mittlerweile kann man das ersetzen. Man kann also der Leber mit Medikamenten, ich will da jetzt so nicht genau drüber reden, aber man kann das sozusagen abfangen, indem man da Medikamente gibt. Haben wir auf Intensivstationen immer gemacht, wenn jemand kam, das umbringen wollte, haben die ganz viel von diesen Sachen bekommen. Und dann ist man nicht an Leberversagen gestorben. Aber was ich damit sagen will, wenn ihr Alkohol so trinkt, Also wenn ihr aufhören wollt mit Alkohol trinken, hört auf mit Alkohol trinken. Das ist eine total gute Sache. So. Aber dieses komische bisschen aufhören mit Alkohol saufen und dann wieder anfangen, wahrscheinlich zur Faschingszeit kommt ja danach richtig gleich, dann habt ihr praktisch in eurer Leber das geschafft, dass die Enzyme, die gebraucht werden, um Alkohol abzubauen, nicht mehr produziert werden, weil die Leber so, oh, der Alte säuft nicht mehr. Denn wenn der Alte nicht mehr säuft, dann säuft er nicht mehr, dann bräuchte es auch nicht mehr. So, dann kommt aber Altweiberfasching oder Weiberfasching? Also, ich kenne mich da nicht gut aus. Auf jeden Fall kommt dann Karneval und dann saufen sie wie die Ritter und plötzlich ist die Leber sozusagen unvorbereitet und dann haben wir so ein bisschen das Paracetamol-Phänomen. Also überlegt euch, ob ihr trinken wollt, wie ihr trinken wollt. Mein Tipp: Hört auf, irgendwelche hochprozentigen Sachen zu saufen, die also eine Wirkung haben, bevor sie im Magen-Darm-Trakt verdünnt, resorbiert, verstoffwechselt wurden, also die direkt aus der Zunge und auf der Schleimhaut wirken. Und ansonsten trinkt vorsichtig, wenn ihr trinkt. Trinkt keine Sachen, die hochprozentig sind und oder möglichst wenig. Am Ende müsst ihr selber entscheiden. Aber macht's dann so wenig wie möglich und ein bisschen, es gibt ja auch, wie gesagt, Alkohol reduziert die peripheren Widerstände, Blut kommt besser an entfernte Sachen ran. Werden wir nochmal auch eine spezielle Sendung machen. So, was müssen wir noch aufpassen? Was gab es noch an Meldungen? Man altert im Alter von 45 bis 55 wohl ganz besonders viel. Ah, ich bin 55, wäre dieses Jahr 56. Ist das ein positives Zeichen? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall werden wir uns im Jahr 26 ein bisschen um die Mitochondrien kümmern. Wir werden uns um die Telomere kümmern, das sind die Kappen am Ende von den Chromosomen, weil man nämlich bei der Alterung eben auch diese Sachen leider verliert, die, als wir gebaut wurden, als wir entwickelt wurden, ihr wisst das, die ganze Welt wurde entwickelt in einer Woche, Sonntag war dann schon wieder frei, das heißt, man hatte nur 6 Arbeitstage zu dieser Zeit, da ging einiges schief und diese Sachen, die uns schützen, am Ende, diese Kappen, über die werden wir reden müssen, um die zu schützen oder ob man da was machen kann, ob man die unterstützen kann, weil die gehen am Ende, also wahrscheinlich zwischen 45 und 55 und dann auch immer weiter gehen die kaputt und dann kommen die Sachen, die von der Regeneration nicht mehr gut gemacht werden. Es wird nicht mehr gut abgeschrieben, es entsteht mehr Krebs, es entstehen mehr Krankheiten, das wollen wir nicht. Deshalb werden wir uns damit beschäftigen. Okay, das war's. 2026, Licht ins Dunkle. Denkt dran, es kommt bald ein neuer Podcast, das Küchenüberleben, wo es dann leider auch um Osmose gehen wird. Es wird um Kochen gehen, es wird um Anfertigung von Brühen gehen, bis hin zu Chi. Ja? Also die ganze Entwicklungsstufe werden wir durchsprechen, damit ihr besser essen und trinken könnt, gesünder und vor allem auch schmackhafter mit einer guten Textur im Essen. Und ansonsten kümmern wir uns hier bei Licht ins Dunkle weiter um die Gesundheit. Habt's euch wohl. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis dahin. Ciao.